Herzlich willkommen bei der FEG Jülich. Schön, dass Sie uns gefunden haben. Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie das Wort Gottes auf sich wirken.
Das Thema der heutigen Predigt ist überschrieben mit Judas zwischen Licht und Schatten. Und als Hinführung lese ich uns den Bibeltext Johannes Kapitel 13, die Verse 21 bis 30 aus der Einheitsübersetzung. Nach diesen Worten wurde Jesus im Geiste erschüttert und bezeugte: Amen, Amen, ich sage euch, einer von euch wird mich ausliefern. Die Jünger blickten sich ratlos an, weil sie nicht wussten, wen er meinte. Einer von den Jüngern lag an der Seite Jesu. Es war der, den Jesus liebte. Simon Petrus nickte ihm zu, er solle fragen, von wem Jesus spreche. Da lehnte sich dieser zurück an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist es? Jesus antwortete: Der ist es, dem ich den Bissen Brot, den ich eintauche, geben werde. Dann tauchte er das Brot ein, nahm es und gab es Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, fuhr der Satan in ihn. Jesus sagte zu ihm: Was du tun willst, das tue bald. Aber keiner der Anwesenden verstand, warum er ihm das sagte. Weil Judas die Kasse hatte, meinten einige, Jesus wolle ihm sagen: Kaufe, was wir zum Fest brauchen, oder Jesus trage ihm auf, den Armen etwas zu geben. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, ging er sofort hinaus. Es war aber Nacht. Soweit die Lesung. Wir werden nun die Predigt hören und im Anschluss einen Moment der Stille haben, um das Gehörte nachklingen zu lassen, bevor wir dann auf ein Lied hören werden. Jetzt macht man das schon so oft, aber routiniert wird es nie.
Ja, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Wir nähern uns mit großen Schritten der Passion Jesu. Bevor wir aber zum letzten Abendmahl kommen, worum es heute geht, möchte ich ganz gerne mit euch noch einmal kurz zurückschauen. Wir sind in diesem Jahr nun schon eine Weile mit Jesus unterwegs. Und wir waren mit ihm bei seiner Taufe, als er sich den warmen Rückenwind des liebenden Vaters, in den warmen Rückenwind des liebenden Vaters stellt. Als er die Jünger beruft. Als er Menschen aus der Schrift vorliest und ihnen von Gott erzählt. Als er Kranke heilt. Und als er mit seinen Jüngern den Sabbat zu seiner eigentlichen Bestimmung zurückführt. Als er mit ihnen auf dem See Genezareth einen Sturm erlebt und sich vor ihnen als das Auge im Sturm erweist. Und noch vieles mehr ist geschehen. Die Speisung von 5000 Menschen mit ein paar Resten. Die Auferweckung des Lazarus. Und Judas, um den es heute geht, ist bei all dem live mit dabei. Seit seiner Berufung. Judas lebt also unmittelbar im Licht der Gemeinschaft Jesu und seiner Jünger. Er ist einer der 12 Berufenen, hautnah bei Jesus mit dabei. Etwa 3 Jahre lang war er mit Jesus unterwegs und hatte seine Lehren gehört. Aus seinem Mund. Die Lehre von der Nächstenliebe, von dem Verzeihen, von der Barmherzigkeit. Und er war Zeuge der Wunder, die Jesus gewirkt hat. Er hat mit eigenen Augen gesehen, wie Jesus die Menschen geheilt hat. Er ist ein Berufener wie Johannes, wie Petrus, wie die anderen. Und es gab auch den Moment, wo Judas bereit war, Jesus nachzufolgen, wo er also auch einen guten Willen gehabt hat und echte Hoffnung in Jesus, sonst wäre er ihm nicht nachgefolgt. Jetzt spulen wir einmal etwas weiter. Ganz kurz vor dieser Szene des Abendmahls lesen wir davon, dass Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Ein Zeichen dafür, dass er seinen Jüngern dient mit seinem Wort der Vergebung. Und der Dienst der Jünger ist es, dass sie sich immer wieder von ihm bedienen lassen. So die Jünger damals und so auch wir heute. Das Schwierige dabei ist nur, so ein Messias, so ein Retter, der sich selbst zum Knecht macht, das entsprach so gar nicht den Vorstellungen der Menschen damals. Und auch heute noch ist dieser Gedanke ja irgendwie anstößig. Schon Petrus hat sich ja bei dieser Fußwaschung bei Jesus beklagt. Und möglicherweise war das auch so ein Punkt, den auch Judas krass gestört hat. Und dennoch ließ er es hier geschehen. Jetzt haben wir von der Szene vom letzten Abendmahl gehört. Die Jünger und Jesus liegen wie so oft zusammen am Tisch. Aber es wird jetzt ihr letztes gemeinsames Mahl sein in dieser Gemeinschaft. Und auch hier ist Judas noch mitten dabei. Ganz nah bei Jesus und ganz nah bei den anderen Jüngern. Mitten im Licht sozusagen. Und doch innerlich schon so weit entfernt. Und Jesus merkt das. Das geht an ihm nicht vorbei. Er ist total erschüttert, als er sagt, einer von euch wird mich verraten. Das bewegt ihn. Das lässt ihn nicht kalt, dass einer, der ihm so nahe steht, sich innerlich schon ganz von ihm irgendwie verabschiedet hat. Auch wenn das nach außen hin erstmal gar nicht sichtbar ist. Die Jünger, die haben ja alle irgendwie Panik, dass sie selbst es sein könnten, die zu so etwas fähig sind. Wir lesen hier von verraten. Dieses Wort Verrat aus dem Griechischen heißt auch übergeben, überantworten, abgeben. Und das beginnt zuerst im Herzen. Also damit, dass du zuerst irgendwie dein Herz übergibst. Dass du dich vielleicht mehr und mehr dem Gedanken öffnest, dieser Jesus, meint er es denn wirklich gut mit mir? Meint er es wirklich gut mit uns? Und da stellt sich für mich so automatisch die Frage, was muss da in Judas vorgegangen sein? Der Text sagt uns leider nichts Genaueres dazu. Wir können also nur vermuten. Vielleicht war es eine Enttäuschung. Vielleicht hat sich Judas von dem Leben in der Nachfolge Jesu etwas anderes erwartet und wollte sich auch gar nicht die Füße waschen lassen. Vielleicht war es auch ein Streit mit den anderen Jüngern. Vielleicht war es eine Verletzung oder eine Zurücksetzung, die er nicht ertragen konnte, die er nicht verarbeitet hat. Vielleicht war es ein innerer Kampf oder eine echte Lebenskrise. So vielfältig wie das Leben ist, so vielfältig können auch die Hintergründe sein, die seinen, die unseren Glauben erschüttern können. Möglicherweise war es auch zu der Zeit, als Jesus in Kapernaum die Brotrede gehalten hat. Und als er damals schon zu den Menschen sagte, dass er seinen Leib und sein Blut ihnen zu essen und zu trinken geben wird. Damals wandten sich viele von ihm ab. Viele, bei denen Jesus eben damit nicht dieses Bild eines kommenden Messias erfüllt hat. Und Jesus fragt ja da auch seine Jünger, wollt auch ihr weggehen? Vielleicht war auch das für Judas schon ein Punkt, an dem er sich mehr und mehr für einen anderen Weg geöffnet hat. Nur, dass er eben noch bei den 12 und bei Jesus blieb. Vielleicht wollte er auch sehen, wie es mit Jesus weitergeht. Vielleicht hatte er auch Hoffnung, dass sich das Blatt noch nach seinen Vorstellungen wendet. Und vielleicht waren das so Vorstellungen, dass Jesus doch noch zum Kampf gegen Rom aufruft. Dass er seine Vollmacht gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit hier und heute einsetzt. Ein Gedanke, der mir selbst ja auch gar nicht so fremd ist. ein Messias, der Israel wiederherstellt. Um so einen Schlusskampf vielleicht zu erzwingen, könnte er sich bereit erklärt haben, später römische Soldaten in den Garten Gethsemane zu führen. Und gleichzeitig ist es ja nicht nur Judas, den so etwas beschäftigt, der für solch eine Tat auch in Frage kam. Wir haben ja gesehen, jeder von den Jüngern war besorgt, dass sie selbst es sein könnten. Und da liegen sie schon ganz richtig, denn wenn auch sie das nicht sind, die Judas jetzt verraten werden, scheitern ja auch sie immer wieder. Petrus, der Fels, selbst er verleugnet Jesus dreimal. Johannes, auch er, flieht bei der Verhaftung Jesu und lässt ihn im Stich. Beide schlafen im Garten Gethsemane ein. Das ist schon erschütternd. Wir merken, es gibt da so eine Dynamik, die unser Herz genauso betrifft wie das von Judas, von Petrus und von Johannes. Dass unser Herz in dieser Welt umkämpft ist und wir uns manchmal von Gott entfernen, selbst dann, wenn er uns eigentlich ganz nah ist. Und das ist deshalb auch der erste Punkt für heute. Unser Herz ist umkämpft. Ganz nah bei Jesus und mitten in der Nachfolge wissen die Jünger darum. Sie alle und auch wir haben ein Herz, das angreifbar ist, das umkämpft ist, auch wenn wir Jesus bereits nachfolgen. Vielleicht, weil wir uns die Beziehung zu Gott manchmal auch ganz anders vorstellen, als sie gerade ist. Vielleicht auch, weil wir Erwartungen haben, wie Gott handeln müsste und dann enttäuscht sind, weil er sie nicht erfüllt. Dazu kommt noch, dass unser Herz jeden Tag wirklich in Beschlag genommen wird. Also auch wenn wir das gar nicht immer bewusst wahrnehmen, sind da eine Menge Stimmen, die so auf uns einreden. Das können Stimmen von außen sein. Ein Chef, der dich stresst, weil du immer noch nicht genug arbeitest. Oder die 5 Instagram-Profile, denen du followst und die dir irgendwie täglich zeigen, was du noch nicht hast oder was du noch nicht bist und dich in einen fragwürdigen Vergleich nötigen. Und ich glaube, ganz oft geben wir diesen Stimmen auch innerlich unsere Zustimmung. Auch wenn es nur ein kurzer Gedanke ist, der immer wieder kommt. Sowas wie, ja, das stimmt schon. Was habe ich heute eigentlich gemacht? Ich habe wieder viel zu viel gefaulenzt. Die Wohnung sieht auch schrecklich aus. Ich kann immer noch keine Ordnung halten. Aus mir wird wohl wirklich nichts mehr. Und ich glaube, was daran so problematisch ist, ganz schnell denken wir so auch von Gott. Dass er auch so mit uns umgeht. Dass er einfach irgendwelche Gesetze will und es bei ihm nie irgendwie genug ist. Dass Gott eigentlich auch irgendwie hinter mir steht und ständig aufpasst und wenn da irgendwie ein böser Gedanke kommt, dann sagt, ach, das wusste ich doch. War nur eine Frage der Zeit, wie lange das dauert. Aber so reden und denken Menschen und nicht Gott. Wenn Jesus jetzt von seinem Vater erzählt, dann klingt das anders. Er sagt zum Beispiel, mein Vater im Himmel lässt die Sonne aufgehen und lässt es regnen über den Guten und den Bösen. Da kannst du jetzt auch aufstehen und sagen, warte mal, das stimmt irgendwas nicht. Die Bösen, die haben doch gar kein Recht auf Sonnenschein. Die müssen doch irgendwie bestraft werden. Aber in Gott ist offensichtlich eine Weite zu sagen, hey, Sonne und Regen gibt's for free, kriegt jeder. Jesus sprengt einfach den Rahmen unserer Vorstellungen, auch von und vor allem von Gnade und Güte. Und an irgendeinem Punkt hat Judas vermutlich nicht mehr hingehört. Ab dann war es eben nicht mehr sein Gott, nicht mehr sein Messias oder zumindest sein Bild von ihm. Und wir lesen dann davon, dass Satan in ihm wirkte. Satanas, Melanie hat es gerade schon gut erklärt aus dem Hebräischen, der irgendwie stört, der aufhält, der das Leben aufhält und der durcheinander bringt. Das ist eben dieses Böse, das da in Judas Einzug nimmt in sein Herz, der diese Stimmen durcheinander wirft. der diese Stimme in mir laut werden lässt, die sagt, Gott meint es nicht gut mit mir. Der verschwendet meine Zeit und mein Geld. Der gönnt mir nichts und schränkt meine Freiheit ein. Wenn ich mich auf diesen Jesus verlasse, dann werde ich verlassen, genauso wie von allen anderen Menschen. Und das kann auch wirklich fromm klingen. Als Jesus in der Wüste ist, fängt der Teufel zum Beispiel an, Bibelstellen zu zitieren, um Gott damit in ein frommes Förmchen zu pressen, das genau in das richtige Bild zu passen scheint, damit Jesus schnell aus dieser Wüstenzeit wieder rauskommt und eine Abkürzung wählt. Wir wissen leider nicht, woher das Böse kommt. Wir wissen nur, dass es Umstände gibt, die unser Herz dafür empfänglich machen können. So wie es bei Judas der Fall gewesen sein mag. Wir sehen aber in der Geschichte von Judas gleichzeitig auch, dass er sich einen anderen Weg als die Jünger ausgesucht hat. Dass er also immer wieder bis zuletzt auch seine Zustimmung zu diesem Weg gegeben hat. Nicht zuletzt übersetzt auch die Einheitsübersetzung, was du tun willst, das tue bald. Deshalb ist das mein zweiter Punkt für heute. Wir sind für unser Herz verantwortlich. Und damit meine ich jetzt nicht unser Heil, dafür hat Jesus am Kreuz Sorge getragen, sondern ich meine den Weg unserer Nachfolge, unser Glaubensleben. Das macht Jesus nicht für uns. Er lässt uns die Wahl, so wie er auch Judas die Wahl lässt, während er ihm noch das Brot anbietet. Und hier kommt ein weiterer entscheidender Punkt. Was sagt Judas hier denn eigentlich? Von Judas selbst hören wir in diesem gesamten Abschnitt kein einziges Wort. Der Kontakt spielt für ihn scheinbar gar keine Rolle mehr. Er ist entschlossen, seinen Weg zu Ende zu gehen, und deshalb bewegt ihn auch diese letzte Einladung Jesu zum Abendmahl nicht mehr. Er isst das Brot, aber es bedeutet ihm nichts. Und schließlich verlässt er die Gemeinschaft. Und Jesus lässt ihn gehen. Er lässt ihm die Freiheit, einen anderen Weg zu gehen, auch wenn das sicher nicht sein Wille ist. Wir sehen schon, die Nachfolge Jesu, die hört nicht mit einer einmaligen Entscheidung auf. Wenn ich die Geschichte von Judas ernst nehme, dann nehme ich auch ernst, dass dieses Böse auch in mir, auch in meinem Herzen lauter werden kann. Und dass auch ich meine Zustimmung dazugeben kann. Dass ich zum Beispiel schlecht mit mir selbst umgehe, enttäuscht oder verletzt bin und meine, Gott wäre genauso. Oder dass ich Hoffnungen und Erwartungen an ihn habe, die er nicht erfüllt. Und die Frage ist jetzt hier, wie kann in diesen Momenten ein verantwortlicher Umgang mit dem eigenen Herzen aussehen, der mich dazu führt, an Jesus dran zu bleiben? Und ich denke, ein erster guter Umgang kann schon mal sein, sich zu den anderen Jüngern zu stellen und zu wissen, dass ich einer von ihnen bin. Also, dass auch mein Herz umkämpft ist und dass ich mit diesem Wissen ein Gebet an Gott richte, das etwa so klingt: Herr, schütze den anderen, schütze meinen Nächsten auch vor dem Bösen in mir. Indem ich das Böse in meinem Herzen auch Gott anbefehle, überantworte ich es dem, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Deshalb mein erster Hinweis: Sprich mit Jesus. Brich den Kontakt nicht ab wie Judas. Schau dir zum Beispiel Petrus und Johannes an. Auch die beiden versagen sogar mehr als einmal. Wir haben vorhin schon davon gehört. Petrus, der Jesus verleugnet, Johannes, der sich bei der Verhaftung vom Acker macht. Aber beide kommen später wieder zu ihm zurück. Beide sind bereit, wieder Kontakt aufzunehmen, an der Beziehung zu arbeiten und manches vielleicht auch loszulassen. Sich wieder neu seinem liebenden Blick auszusetzen und dem nachzuspüren, wie gut es Gott eigentlich mit ihnen meint. Wir bewegen uns ja auch auf die Fastenzeit zu und vielleicht kann da auch ein weiterer Tipp hilfreich für dich sein. Zum Beispiel mal eine Zeit des Fastens von Social Media. Und da brauchst du auch nicht gleich den Gottesdienst oder deinen Hauskreis über Zoom verlassen und dich da ausklinken. Ich glaube, das ist immer noch eine sehr gute Sache. Aber vielleicht fragst du dich mal, was mit Social Media ist. Da sind ja auch eine ganze Menge Stimmen dabei. Und vielleicht hilft es dir ja auch, mal Instagram oder Fernsehen wegzuschalten, die ja manchmal auch schon eine ganze Menge Müll irgendwie ins Herz sprechen können. Auch da hast du eine Möglichkeit, dein Herz in Schutz zu nehmen und mehr Raum entstehen zu lassen für Gottes Liebe. Vielleicht eine Möglichkeit für dich, in die Fastenzeit zu gehen. Mein dritter Hinweis: Natur. Wenn es jetzt wieder wärmer wird, vielleicht hilft es dir auch, öfter in die Natur zu gehen. Der Mensch wurde in einem Garten erschaffen. Und es gibt wenige Menschen, für die Zeit in der Natur nicht etwas Belebendes und etwas Freudiges ist. Eigentlich ja ganz einfach, aber vielleicht ja doch genauso hilfreich für dich. Und das vierte, der Herzensaustausch. Das haben ja auch viele von uns jetzt gerade im Lockdown so stark gespürt. Dass Bonding, das soziale Nähe, ein echt krasses Grundbedürfnis von uns Menschen ist. Und vielleicht brauchst du das ja nicht jeden Tag, aber immer mal wieder. Gibt es denn einen guten Freund, dem du dich wirklich anvertraust, wo da auch von Herz zu Herz wirklich was fließen kann? Tauschst du dich von Zeit zu Zeit mit so jemandem aus? Darf ich dich da fragen, übernimmst du an der Stelle Verantwortung für dich, dass es so jemanden, so einen guten Freund, so einen Gefährten in deinem Leben gibt? Jeder Mensch braucht so einen Austausch, sonst kann unser Herz eisern und kalt werden. Vielleicht wäre auch für Judas einiges anders gelaufen, wenn er sich einem der Jünger oder am besten Jesus auch mit seinen Sorgen, mit dem ganzen Frust anvertraut hätte. Das können wir nicht mit Sicherheit sagen, aber auch das ist eine Entscheidung, die wir treffen können und weshalb uns Jesus auch in eine Gemeinschaft gestellt hat. Bei diesen vier Punkten und grundsätzlich beim Fasten geht es ja darum, sich eigentlich mal zu entschleunigen und sich selbst von vielem, was da so irgendwie auf mich einprasselt, mal zu entleeren und auch von eigenen festgefahrenen Vorstellungen zu befreien. Und auf diesem Weg kann ich mich mehr und mehr auch wieder von der Liebe Jesu füllen lassen. Und diese vier Punkte, das sind nur einige Beispiele, die dir vielleicht helfen können, dein Herz an der Stimme Jesu auszurichten. Und schließlich das Allerwichtigste und damit auch der dritte Punkt für heute: Jesus lädt dich ein. Jesus reicht jedem am Tisch und auch Judas das Brot. Er schließt ihn gerade nicht aus seiner Gemeinschaft aus. Dass es diese dunkle Macht gibt, das war für Jesus keine Frage. Und doch hat er die Beziehung nicht aufgekündigt. Für ihn ist auch der Böses tut, nicht irgendwie verloren. Auch wir scheitern immer wieder oder meinen es besser zu wissen oder stimmen auch nicht in den Willen Gottes mit ein. Aber was Jesus angeht, blieb Judas in der Tischgemeinschaft. Auch ihm reichte er den eingetauchten Bissen Brot. Und wenn wir an den Tisch Jesu treten, reicht er auch uns das Brot der Vergebung. Selbst wenn wir ihn 100-mal verraten haben und es wieder tun. Und auch da, wo wir Jesus selbst auch so einen Schmerz oder Verrat irgendwie selbst erlebt haben, wenn da Menschen auch an uns Unrecht tun, in den Einsetzungsworten werden wir auch daran erinnert, an die Nacht des Verrates. Und Jesus zeigt, dass wir auch den Schmerz des Verrats nicht siegen lassen müssen. Dass er auch da unsere Kraft sein will, damit wir loslassen können. Seine Einladung steht fest. Er reicht uns keinen Bissen, der uns irgendwie in eine ewige Nacht zwingt, sondern der uns gerade zum Bleiben bei ihm und seiner Vergebung einlädt. Lasst uns deshalb doch die Tage der Fastenzeit nutzen, um neu in unser Herz zu schauen. Auf das, was wir eigentlich schon lange vor Gott bringen wollten. Wo wir uns gehindert, gestört und durcheinander fühlen. Die ganzen Tiefs und der ganze Frust, die Enttäuschung, vielleicht auch die Verletzung. Was auch immer da gerade bei dir ist. Die Fastenzeit ist deine Chance, nochmal Altes vor Gott loszulassen und wieder ganz neu in die Beziehung zu ihm zu treten, wie Petrus und Johannes. Neu an seinen Tisch zu kommen und nicht in die Nacht hinauszugehen. Und wenn Jesus uns das fragt, wollt auch ihr weggehen? Dann auch da mit Petrus einzustimmen und zu antworten, Herr, wohin sonst sollten wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das heißt, ja, unser Herz ist umkämpft. Und ja, wir sind auch für unser Herz verantwortlich. Aber wir sind eben nicht mit unserem Herzen alleingelassen. Paulus sagt es so treffend in Römer 8, wie ich finde. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Deshalb möchte ich dich einladen, entdecke Jesus neu. Mit seinem Licht und mit seiner Liebe, die schon längst auf dein Leben strahlt, so wie die Sonne jetzt draußen, die auch immer stärker wird. Und das wollen wir gleich nach einer kurzen Zeit der Stille auch in dem folgenden Lied bekennen. Jesus, dein Licht scheint, voll Gnade und Wahrheit. Jesus, dein Licht scheint, auch in unsere Dunkelheit. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Neugierig geworden auf mehr? Besuchen Sie uns. Herzliche Einladung zu unserem Gottesdienst sonntags um 10:30 Uhr.